Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Krisendiplomatie per Videokonferenz. Merkel, Macron und Erdogan beraten über den Syrienkrieg und die Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze. Die Mitarbeiter des staatlichen britischen Gesundheitsdienstes NHS wissen, was passiert, wenn ein Gesundheitssystem immer mehr leisten muss, aber dafür kein zusätzliches Geld erhält. Und daran hatten viele nicht mehr geglaubt, zumindest nicht jetzt. Belgien hat eine Übergangsregierung. Die Türkei ist ein problematischer Partner für die EU. Wie problematisch, das zeigt sich schon seit einer ganzen Weile an der griechisch-türkischen Grenze. Seit Präsident Erdogan beschlossen hat, Flüchtlinge und Migranten nicht mehr von der Einreise in die EU abzuhalten. Erdogan wirft der EU vor, sie habe die Türkei im Stich gelassen und finanzielle Zusagen nicht eingehalten. Die EU-Seite spricht von Erpressung. Nach gegenseitigen Schuldzuweisungen wollen beide Seiten wieder miteinander ins Gespräch kommen. Es geht um eine Neuauflage des Migrationsabkommens. Per Videokonferenz wollen Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron heute mit Erdogan beraten. Jürgen König in Paris. Der französische Präsident hat bisher eine harte Haltung gegenüber der Türkei vertreten. Wird das heute ein erneutes Kräftemessen?
Ja, davon muss man ausgehen, denn aus Macrons Sicht geht es Erdogan derzeit ja um nicht weniger als um, man muss es so nennen, die Vorherrschaft im östlichen Mittelmeerraum. Macron verdächtigt Erdogan sozusagen neo-osmanische Ambitionen zu verfolgen. Sein Vorgehen in Libyen gehört dazu. Dort hat Erdogan mit dem offiziell anerkannten Staatschef Sarraj ein Abkommen unterschrieben, durch das der Festlandsockel im Mittelmeer neu verteilt, neu festgelegt wird. Das sichert Erdogan Erdgasvorkommen, die bisher die EU-Mitglieder Griechenland und Zypern für sich beansprucht haben. Und darin sieht Macron schon so eine Art geostrategisches Kräftemessen. Macron wirft Erdogan vor, trotz des ausgehandelten Waffenembargos sehr wohl Soldaten und Waffen nach Libyen gebracht zu haben. Im türkisch kontrollierten Teil Zyperns hat Erdogan Kampfdrohnen stationiert, um Druck auf Zypern und Griechenland auszuüben. Und umgehend hat Macron mit beiden Ländern ja militärische Beistandsabkommen geschlossen, hat eine erhöhte französische Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer angekündigt, um damit, wie er sagt, europäische Interessen im Mittelmeer zu verteidigen. Also kurzum, an der harten Haltung Macrons gegenüber Erdogan hat sich nichts geändert und wird sich auch heute nicht viel ändern.
Gesprochen werden soll über eine Neuauflage des Migrationsabkommens. Welche Prioritäten hat die französische Regierung?
Aus französischer Sicht gehört auch das Vorgehen Erdogans in diesem Konflikt, also zur Flüchtlingsfrage zwischen ihm und der EU, auch das gehört elementar zu seiner aggressiven Außenpolitik. Macron anerkennt die Leistungen der Türkei, die da erbracht worden sind in der Flüchtlingsfrage, sagt aber dennoch, genau wie die EU, das Migrationsabkommen wird hier als Druckmittel eingesetzt. Und wenn Sie also fragen, welche Priorität er hat, dann ist das eindeutig zu beantworten. Auf keinen Fall nachgeben. Das Migrationsabkommen muss bekräftigt werden. Das ist auch Macrons Ziel.
Macron hat Bundeskanzlerin Merkel an seiner Seite. Was beobachten Sie? Inwieweit ziehen die beiden an einem Strang?
Na, grundlegend ziehen sie schon an einem Strang. Die Interessenlagen sind ja in vielen praktisch identisch. Nehmen Sie die Flüchtlingsfrage. Bei der Rolle der Türkei beim Krieg in Syrien ist man einer Meinung. Die Frage der Menschenrechte in der Türkei sehen beide ähnlich. Aber die Akzente sind unterschiedlich. Merkel will auf jeden Fall eine Neuauflage der Flüchtlingskrise von 2015 verhindern. Insofern steht das Migrationsabkommen für sie im Mittelpunkt. Das tut es für Frankreich in dieser Dimension nicht. Frankreich hat aber eine andere Rechnung offen. Die Pariser Terroranschläge von 2015 wurden von Syrien aus gesteuert und die französischen Geheimdienste verdächtigen Erdogan schon lange, dass er die Durchreise europäischer IS-Kämpfer zugelassen hat und dass er das auch wieder tun könnte. Insofern wird Erdogan auch für Macron zum innenpolitischen Thema, wenn auch auf andere Weise als für Merkel. Macron will jetzt verschärft gegen türkische Einmischungsversuche in Frankreich vorgehen. Zum Beispiel werden von Ankara entsandte türkische Lehrer ab September nicht mehr in französischen Schulen türkisch unterrichten dürfen oder türkischen Imamen werden die Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert. Bei alledem steht Macron auch unter dem Druck der öffentlichen Meinung in Frankreich und die wird auch immer wieder befeuert, allen voran von Marine Le Pen vom Rassemblement National. Ihr reichen, und zwar auch Thema jetzt im Kommunalwahlkampf, ihr reichen die getroffenen Maßnahmen nicht. Frankreich dürfe sich nicht unterwürfig der Türkei gegenüber verhalten, sagte sie und bekam dafür in Frankreich viel Beifall.
Merkel, Erdogan und Macron sprechen heute über den Syrienkrieg und Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze. Jürgen König in Paris, vielen Dank. Und wir müssen auch über das Coronavirus reden, und zwar in Großbritannien. Bislang sind die Schulen geöffnet und Großveranstaltungen erlaubt. Stattdessen hat Premierminister Boris Johnson an seine Landsleute appelliert, Kneipen, Clubs und Theater zu meiden. Das reicht vielen aber nicht. Und die Stimmen werden lauter, die von der britischen Regierung drastischere Entscheidungen verlangen, um das Coronavirus einzudämmen. Großbritannien hat bislang 1.543 Infektionen gemeldet, 35 Patienten sind gestorben. Das Problem: Die meisten Briten zweifeln, ob der staatliche Gesundheitsdienst NHS dem erwarteten Ansturm an Patienten gewachsen ist. Viele fürchten, dass die Sparmaßnahmen der Regierung zu weit gegangen sind. Die Johnson-Regierung hat nun versprochen zu handeln. Friedbert Meurer in London. Dass dem NHS Geld, Personal, Betten und Geräte fehlen, das ist seit langem bekannt. Jetzt beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wie will die Regierung den gewinnen?
In der Hauptsache dadurch, dass das Ziel formuliert wurde, es dürfen nicht so viele Menschen jetzt alle zur gleichen Zeit krank werden und vom Virus infiziert werden. Die Kurve der Neuerkrankungen muss abgesenkt werden. Deswegen sind gestern am Abend ja diese drakonischen Maßnahmen erlassen worden. Keine Pub-Besuche mehr, keine Theaterbesuche mehr, keine unnötigen Reisen. Der wissenschaftliche Berater der Regierung, Patrick Vallens, sagt oder bringt das auf den Punkt: Es dürfen nur so viele erkranken, dass das von den Kapazitäten des nationalen Gesundheitssystems abgedeckt ist.
The objectives are to really suppress the curve in order to keep it below NHS capacity.
Das Problem dabei ist, viele Ärzte berichten, es fehlt an allem Denkbaren. Es fehlt an Sauerstoffmasken, vor allen Dingen an Beatmungsgeräten, wo also eine künstliche Beatmung dann eingeleitet wird, der Schlauch eingeführt wird und in die Lunge zugeführt wird. Sauerstoffmasken fehlen, angeblich soll sogar Sauerstoff selbst fehlen. Und das jetzt zu bestellen, das ist natürlich extrem spät und alle hoffen, dass das Material rechtzeitig geliefert werden kann.
Im Wahlkampf hatte Boris Johnson dem NHS viel Geld versprochen. Hat der Gesundheitsdienst davon schon was gesehen?
Ich glaube schon, dass er etwas gesehen hat. Schon unter Theresa May ist der Etat angestiegen. Jetzt soll er nochmal um 6 Milliarden Euro alleine für die Bekämpfung des Coronavirus erhöht werden. So, aber auch hier die Frage, wie schnell kann man das Geld investieren? 50.000 neue Mitarbeiter im Gesundheitssystem hat Johnson versprochen. Wie schnell kann man so viele Ärzte und Krankenpfleger einstellen? Wo sollen die denn herkommen? 40 neue Krankenhäuser, wie schnell kann man die aus dem Boden stampfen? Und sind nicht die meisten davon sowieso schon geplant gewesen, lautet hier die Frage. Und dann gibt es ja auch noch diesen Punkt, dass durch den Brexit zum Beispiel spanische Ärzte, viele Ärzte kommen aus Spanien, Krankenschwestern abgeschreckt worden ist. Also ich glaube schon, das Geld fließt, aber ob man von heute auf morgen Personal besorgen kann, ist eben die Frage.
Und wie bereiten sich die Krankenhäuser selbst auf den Ansturm von Patienten mit der Lungenkrankheit vor?
Ich habe gestern mit einem Krankenhausarzt gesprochen, der hat gesagt, es wird alles leergeräumt. Jetzt Patienten, die nichts mit Corona oder mit ganz dringenden Krankheiten zu tun haben, werden nach Hause geschickt, nicht behandelt. Es gibt Übungen, es wird probiert, die Schutzanzüge anzuziehen, die OPs werden leergeräumt, alles wird bereitgestellt, es wird geübt an den Beatmungsmasken, es wird geübt für den Ernstfall und das jetzt unter Hochdruck, damit man für diesen erwarteten Ansturm an schwerkranken Personen und Patienten gewappnet ist.
Danke, Friedbert Meurer nach London. Wie wir gehört haben, fehlt es dem NHS an vielem. Weil es schon seit langem zu wenig Geld, zu wenig Betten, zu wenig Geräte gibt, haben viele Angestellte dem Gesundheitsdienst den Rücken gekehrt, weil sie die Arbeitsbedingungen einfach nicht mehr aushalten. Nicht nur die Corona-Krise, wir haben es gehört, auch der Brexit könnte die Zustände noch verschlimmern, wie Martin Hahn berichtet.
Let's go round the block, actually, if that's okay.
James steckt mitten in einem 48-stündigen Bereitschaftsdienst. Er ist Kinderarzt in einem großen Londoner Krankenhaus und heißt eigentlich anders. James arbeitet seit 11 Jahren für den britischen NHS, den National Health Service. Der Mit-40er hat erlebt, was passiert, wenn ein Gesundheitssystem immer mehr leisten muss, aber kein zusätzliches Geld erhält.
I have seen services tighten inexorably from year after year. Jahr für Jahr musste die Versorgung deswegen unerbittlich zurückgefahren werden. In der Vergangenheit wurde das meist durch die Mitarbeiter kompensiert. Die Leute haben sich immer weiter aufgeopfert und es am Laufen gehalten. Aber ich habe die Sorge, dass da nun das Maximum erreicht ist.
I worry that the fabric of human goodwill that keeps it together now is very much as stretched as it can be.
Es fehlt an Betten, Ärzten und Krankenschwestern und Pflegern. Allein in der Krankenpflege sind derzeit 40.000 Stellen unbesetzt. Das führt dazu, dass der NHS jeden Winter regelrecht zusammenbricht. Experten sprechen von einer chronischen Krise. Und unter der leiden nicht nur die Patienten, sondern auch die Angestellten, so James.
Ich liebe meine Arbeit, aber es ist manchmal hart und hat in meinem Familienleben auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Es gab Zeiten, in denen bin ich monatelang nicht mit auf Familienurlaube gefahren. Ich war eigentlich gar nicht anwesend. Meine Frau ist da unheimlich tolerant.
Oberärzte wie James verdienen umgerechnet zwischen 95.000 und 120.000 Euro pro Jahr. Dafür arbeitet er manchmal bis zu 80 Stunden die Woche. Junge Ärzte starten mit einem Gehalt von rund 36.000 Euro. Schwestern verdienen zu Beginn durchschnittlich ca. 28.000 Euro. Es gibt attraktivere Arbeitgeber als den NHS. Und so entsteht ein Teufelskreis. Weil die Arbeitsbedingungen schlecht sind, fehlt es an Personal. Und weil es an Personal fehlt, leiden die Arbeitsbedingungen.
Ich habe Leute gesehen, die es weit gebracht haben und dann gegangen sind, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Den einen ging es um die Familie. Aber manche haben einfach zu viel von sich gegeben und es war nichts mehr übrig. Das ist sehr traurig.
Adam Kay ist einer von denen, die gegangen sind.
Hi, how's it going?
Hi, come in.
Kay lebt in einem ruhigen Randbezirk Londons. Er ist heute Komiker, Buchautor und Drehbuchschreiber. Aber jahrelang arbeitete er als Geburtshelfer in Krankenhäusern des NHS.
Labour wards.
Eigentlich ist der Kreißsaal in der Medizin einer der dankbarsten Orte. Man hat am Ende zweimal so viele Patienten wie am Anfang. Das ist eine sehr gute Statistik, wenn man sich andere Bereiche der Medizin anschaut. Aber dann gab es einen Tag, an dem wir weder eine gesunde Mutter noch ein gesundes Baby hatten.
Bei einem Kaiserschnitt kam es zu Komplikationen. Kay tat alles, was ihm möglich war, blieb dann aber traumatisiert zurück. Niemand gab ihm die Schuld, aber er bekam auch nicht die Zeit, zu Hause zu bleiben und alles zu verarbeiten.
Wenn du ausgebildet wirst, spricht niemand darüber, wie du mit den schlechten Tagen fertig wirst. Dabei liegt es doch in der Natur des Jobs, dass die schlechten Tage die guten zahlenmäßig übertreffen. Aber es gibt kaum Unterstützung für Ärzte. Es gibt da diese Kultur, dass man nicht darüber spricht.
Kay fühlte sich alleingelassen und kehrte der Medizin den Rücken. Das ist 10 Jahre her. Seitdem hat er seine Erfahrungen in Büchern verarbeitet. Jetzt tut es gleich ein bisschen weh, wurde ein Bestseller. Es ist ein witziges Buch voller Anekdoten über den Alltag in britischen Krankenhäusern. Immer wieder bekommt der Autor bis heute Briefe von Ärzten und Pflegern, die für den NHS arbeiten. Denn seit Kay gegangen ist, hat sich einiges verändert.
Es ist schlimmer geworden. Wer mein Buch gelesen hat, kann mir nicht vorwerfen, ich hätte da ein besonders rosiges Bild des Jobs gemalt. Aber nun stellt sich heraus, das waren die guten alten Zeiten.
Auch der EU-Austritt verschlimmert die Lage. Jahrzehntelang profitierte der NHS von Einwanderern aus dem Ausland. Doch seit dem Brexit-Referendum 2016 haben tausende Schwestern und Pfleger aus dem europäischen Ausland den NHS verlassen. Der NHS will nun verstärkt weltweit und im Inland rekrutieren. Es gibt noch immer junge Menschen, die für den NHS arbeiten wollen, selbst wenn sie die Zustände kennen, so wie Anna.
Ich habe auf Stationen gearbeitet, die unterbesetzt waren. Ich wurde auch mal von gestressten Oberärzten angebrüllt.
Die junge Frau, die ihren echten Namen lieber nicht im Radio hören will, hat bereits 10 Jahre als Physiotherapeutin für den NHS gearbeitet. Nun hat sie eine Ausbildung zur Ärztin begonnen.
Es fühlt sich gut an, für den NHS zu arbeiten. Würde ich den NHS nicht unterstützen, hätte ich das Gefühl, wir würden einer zunehmenden Privatisierung das Feld überlassen. Ich glaube, dabei zu bleiben und für den NHS zu kämpfen, ist wichtig.
Aber auch Anna weiß, dass der NHS durch viele ungesunde Überstunden zusammengehalten wird. Was würde passieren, fragt sie, wenn alle mal pünktlich Feierabend machen würden? Es klingt fast wie eine Drohung Richtung Boris Johnson. Der Premierminister hatte im Wahlkampf versprochen, 50.000 zusätzliche Stellen für Pfleger und Schwestern zu schaffen. Die Zukunft des NHS hängt nun davon ab, ob Johnson sein Versprechen auch hält.
Martin Hahn über den harten Arbeitsalltag von Pflegern, Ärzten und Krankenschwestern. Belgien ohne Regierung, das war fast schon ein Dauerzustand bis gestern. In der Krise um das Coronavirus haben sich alle Parteien zusammengerauft. Aus Brüssel, Peter Kapern.
Die Brabanson, die belgische Nationalhymne, kündigte ein überaus seltenes Ereignis an. Der König sprach gestern Abend im Fernsehen.
Beste Landgenoten.
Philipp wollte seinen Landsleuten Mut zusprechen, um Verständnis werben für die massiven Einschränkungen im Alltag, und er wollte sich bei den Mitarbeitern des Gesundheitssystems bedanken.
Mathilde Ennig, denken an enieder van jullie.
Königin Mathilde und ich denken an jeden von euch, sagte der König in seiner kurzen Ansprache. Vor allem aber hatte Philipp in den letzten Wochen wohl an die Politiker seines Landes und deren Unversöhnlichkeit gedacht. Weit mehr als ein Jahr ist es her, dass die letzte reguläre Regierung Belgiens zerbrach. Und 10 Monate liegen die Wahlen zurück. Aber eine neue Regierungskoalition hat das Land immer noch nicht. Vor allem, weil die flämischen Nationalisten von der N-VA und die wallonischen Sozialdemokraten jede Zusammenarbeit im belgischen Parlament ablehnen. Stattdessen eine geschäftsführende Ministerpräsidentin, Sophie Wilmès, die im belgischen Parlament keine eigene Mehrheit hat und schon für das normale Regierungsgeschäft, das sich nicht zuletzt um die explodierende Verschuldung des Landes kümmern sollte, keine ausreichenden Befugnisse hat. So die Situation bis Sonntagabend. Dann aber die Kehrtwende. Belgien bekommt eine Notstandsregierung. Auf Druck des Königs, vor allem aber durch den Druck, den die Corona-Epidemie auf das Land ausübt. 10 der im Parlament vertretenen Parteien, also alle, abgesehen von den flämischen Faschisten des Vlaams Belang und den wallonischen Linksradikalen, vereinbarten, die geschäftsführende Regierung für 6 Monate zu unterstützen. Und für diese 6 Monate wird Sophie Wilmès mit Sondervollmachten ausgestattet, wie sie in Deutschland zuletzt ein Reichskanzler in der Weimarer Republik hatte. Sie kann von nun an mit königlichen Sondererlassen regieren, also Gesetze verabschieden, ohne das Parlament zu befragen. Conor Rousseau, Chef der flämischen Sozialdemokraten, begründete, warum dies notwendig ist. Ich hoffe es zwar nicht, aber es kann passieren, dass das Parlament ab einem bestimmten Punkt physisch nicht mehr zusammentreten kann. Und dann muss die Regierung aber trotzdem alles tun können, um die Menschen zu versorgen und das medizinische Personal zu unterstützen. Auch Bart De Wever, Chef der flämischen Separatistenpartei N-VA, hat zugesagt, Sophie Wilmès im kommenden halben Jahr zu unterstützen. Was die Sondervollmachten angeht, ist er aber skeptisch. Die will er sich erst einmal en Detail ansehen, sagte er gestern. Überhaupt ließ er durchblicken, dass er nicht wirklich zufrieden ist damit, dass Belgien nun nur eine Übergangsregierung hat, in deren Kabinett lediglich Politiker aus 3 Parteien vertreten sind. In jedem normalen Land, das in einer Krise steckt, die mit einem Krieg vergleichbar ist, würde man auch ein Kriegskabinett bilden, aus Politikern der beiden stärksten Parteien. Aber welches Land bildet eine Minderheitsregierung in Kriegszeiten? Das tut doch niemand. De Wevers Unzufriedenheit hat einen offensichtlichen Grund. Der Vlamer hatte sich selbst angeboten als Chef eines solchen Kriegskabinetts. Das war aber am Widerstand der unversöhnlichen wallonischen Sozialdemokraten gescheitert. Die Sprachengrenzen in Belgien sind also definitiv stärker als das Coronavirus.
Aus der Not geboren, Peter Kapern über Belgiens Übergangsregierung. Wie die Corona-Krise das kirchliche Leben erschüttert, darum geht es gleich bei meinem Kollegen Benedikt Schulz in Tag für Tag. Danke fürs Zuhören bis hierhin, sagt Katrin Michaelsen.